Wir gehen einfach davon aus, dass jeder erstmal lernen will und sein Lernen haben will und auch ein Recht darauf hat, seinen Lernweg zu gehen und auch ein Recht auf Scheitern hat. Also ich sehe es genauso als meine Aufgabe an, Kinder beim Lernen zu begleiten, aber auch Kinder beim Scheitern zu begleiten und dann wieder zu sehen, ja, so tut es weh, wenn man auf dem Boden liegt, aber du kannst wieder aufstehen und das nächste Mal weißt du, dass du aufstehen kannst. Du hast die Erfahrung gemacht, dass du aus einer Krise rauskommst und die Kraft hast und weitergehen kannst.
Willkommen.
Willkommen.
Heute bei einer gemeinsamen Folge von Hope Punk und On the Way to New Work.
Hope Punk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten.
On the Way to New Work beschäftigt sich seit über 9 Jahren mit der Frage, wie sich Arbeit gerade verändert und weiter ändern muss, damit sie die Menschen stärkt.
Unser heutiges Thema ist Bildung, sowohl ein Hoffnungs- als auch ein Arbeitsthema.
Wie bereiten wir Kinder optimal auf eine Arbeitswelt vor, die wir heute noch gar nicht beschreiben können?
Und wie kann Schule in der heutigen Zeit Kinder so stärken, dass sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können? Unsere beiden Gäste heute haben im vergangenen Jahr eine neue Grundschule in Hamburg eröffnet. Und so wie die beiden arbeiten, dachte ich sofort an Michaels Podcast.
Und ich dachte sofort an die Hoffnung. Und darum habe ich Maite gefragt, ob wir das Gespräch zusammenführen wollen.
Nach einer kurzen Bedenkphase habe ich dann ja gesagt.
Und so befinden wir uns heute an der Grundschule Isestraße in Hamburg, die im Herbst 2025 ihre Türen für etwas mehr als 40 Kinder, zunächst nur Erstklässler und Vorschüler, eröffnet hat.
Ihr seid bei Hope Punk und On the Way to New Work. Heute mit der Schulleiterin Wiebke Lüssenhopp und der stellvertretenden Schulleiterin Birgit Klomp.
Wir haben eine Schnittmenge. Wir interessieren uns beide fürs Thema Bildung, weil wir glauben, dass Bildung sowohl ein Treiber für Hoffnung ist und gleichzeitig auch darüber entscheidet, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Deswegen sitzen wir heute zusammen an einem ganz besonderen Ort.
Wir sitzen hier in der Grundschule Isestraße, ein Ort, an dem Zukunft gemacht,
gebaut geplant,
wird,
gesät.
Und sitzen hier mit den beiden Gründerinnen dieser Grundschule. Und die beiden haben sich vorgenommen, einen Ort zu schaffen, an dem Grundschüler optimal auf die Welt von morgen vorbereitet werden.
Ja, da tauchen wir gleich ein. Aber erstmal stellen wir unsere Gäste vor.
Wir haben hier die Schulleiterin Wiebke Lüssenhopp.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und ihre Stellvertreterin Birgit Glum.
Ich freue mich sehr.
Vielen Dank für eure Zeit heute.
Du hast es ja jetzt richtig groß angekündigt, ne? Also das hört sich riesengroß an. Wir revolutionieren natürlich hier gar nichts. Wir machen einfach das, was wir schon immer gemacht haben und versuchen, ein bisschen was zu verändern. Aber wir sind nicht alleine, zum Glück.
Es gibt viele Schulen in Deutschland, die schon anders arbeiten und auch schon lange arbeiten. Wir beide waren ganz lange zusammen ein Team an einer Grundschule in Hamburg, die schon immer reformpädagogisch gearbeitet hat und schon immer jahrgangsübergreifend. Und wir haben diesen Gedanken fortgesetzt und mit der Möglichkeit, ein Gebäude neu zu haben, neu zu gestalten, einfach nochmal sehr, sehr viele Schritte weiterzugehen.
Ja, sehr schön. Wenn ihr einverstanden wird, würde ich euch jetzt die Frage stellen, die ich allen Gästen stelle, nämlich, wie steht ihr zur Hoffnung?
Birgit, eigentlich, bei sowas startest du.
Ich muss
darüber nachdenken, zur Hoffnung.
Hoffnung ist so, naja, letzten Endes ist es unser Potenzial oder der Boden, auf dem ich stehe, ist die Hoffnung, weil ohne Hoffnung brauche ich nicht weiter nach vorne zu gucken. Erst wenn ich weiß, ich habe Hoffnung, dann lohnt es sich auch, den nächsten Moment zu erleben und die nächste Hürde zu nehmen. Und dann kann ich auch sagen, ja, okay, jetzt wird es schwer, aber ja, irgendwie wird es gehen.
Ich finde, Hoffnung hängt so ganz viel zusammen mit Mut. Und das ist das, was uns also jetzt beruflich natürlich die letzten Jahre umtrieben hat, ist ja die Hoffnung, dass wir es schaffen und dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und bisher sind wir auf einem guten Weg. Aber wir mussten auch unglaublich mutig sein, um diesen Weg zu gehen, um die alle mitzureißen, um die Eltern mit. Die Eltern waren auch sehr, sehr mutig, die sich im letzten Jahr hier in eine Baustellensituation begeben haben. Wir haben einen.
Du denkst an unseren ersten Elternabend. Ne?
Ja.
Wir haben hier in einer Baustelle gestanden. Wir haben eine Stunde vor diesem Elternabend noch gesagt, oh Gott, wir wissen gar nicht, wer kommt, ob überhaupt Menschen kommen. Und es war, um uns herum war Geröll. Und wir können noch nicht mal einen Raum verkaufen. Wir verkaufen nur uns oder wir zeigen nur uns.
Und die Hoffnung.
Und unsere Hoffnung, ja, genau. Und unser Strahl und ja, und wir machen das und sie müssen uns glauben, wir können das.
Ja, super. So.
Und die gute, ich finde dieser Vibe, diese Hoffnung, die transportieren wir bisher auch noch ganz gut, wenn ich das mal so selbstlobend sagen darf. Und die haben wir in uns und die müssen wir auch in uns haben, um auch diesen Stein, manchmal ist der Weg steinig und manchmal ist es auch ganz schön anstrengend, so eine Schule zu gründen, auch wenn wir noch ganz, ganz klein sind.
Sehr cool. Ja, und wie ihr es gerade beschrieben habt, sind ja auch die Eltern haben diese aktive Hoffnung. Die haben nicht gesagt, hoffentlich wird das mit der Schule meinen Kindern gut und dann die Augen zugehalten, sondern die haben gesagt, nee, hier entsteht was Neues. Wir gehen dahin, wir unterstützen das, wir wollen unser Kind hierher geben und das ist ganz, ganz toll. Nun haben wir ja diese besondere Lage, dass wir hier zwei Podcasts zusammenführen und das ist aber nur bei der Einstiegs- und bei der Ausstiegsfrage kommen wir beide quasi von zwei unterschiedlichen Ecken. Viele Menschen in Deutschland haben Ideen, wie man Schule besser macht. Ihr habt gesagt, ihr habt das selber auch schon erlebt an anderen Schulen. Ich finde es auch toll, dass ihr da die Flagge hochhaltet. Aber die wenigsten Schulen setzen es bisher um. Es ist immer noch eine Ausnahmesituation. Und wenn wir schon die Chance haben, mit zwei Frauen zusammenzusitzen, die so eine Schule ja quasi mitgegründet haben, dann ist meine oder unsere Frage, die wir immer stellen, wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid, natürlich besonders spannend. Also vielleicht erzählt ihr mal einzeln euren Weg und dann den gemeinsamen, den ihr jetzt schon seit einigen Jahren geht. Magst du anfangen?
Also ja, ich komme eigentlich aus einem kleinen Dörfchen in Schleswig-Holstein in der Nähe von Wacken. Obwohl viele kennen vielleicht auch den Ort Hohenlockstedt, der ist früher bekannt gewesen durch die Bundeswehr. Da war Hungriger Wolf, die Flieger waren dort stationiert. Und ja, ich bin da sehr behütet und dörflich groß geworden und dachte nach dem Abitur, jetzt musst du raus in die Welt, jetzt musst du was erleben und nicht wie alle nach Kiel oder Hamburg. Ich bin bis Osnabrück gekommen, war richtig schön. Also ich habe dort studiert und hatte zwischendrin so ein Auslandsstudium nochmal in Südafrika eingeschoben und bin dann übers Rheinland, was mir sehr gut gefällt. Also ich war in Köln, es entspricht zu meiner, ich bin glaube ich so eine verkappte Kölnerin.
Karneval.
Ja. Ich bin so eine rheinische Frohnatur, ich mag das gerne, da habe ich mich pudelwohl gefühlt. Die wollten mich nicht, weil ich nicht katholisch bin. Ja, die Kölner, Gruß an Köln, die wollten mich einfach nicht haben. Und so bin ich dann über Ausland, ich war noch eine Weile in einer deutschen Schule im Ausland, an einer Privatschule, die so ganz anders arbeitet als das, was ich jetzt mache.
Wo war das?
El Salvador.
Ah.
Genau, aber deutsche Schulen, also die sind schon so ein bisschen, es ist sowieso jahrgangshomogen und Klassenarbeiten und alle gehen im Gleichschritt und müssen natürlich auch entsprechende Noten bringen und das war eine interessante Erfahrung, also ich habe auch diese Erfahrung gemacht und dann bin ich nach Köln, wollte mich ja wie gesagt nicht, ich bin dann nach Hamburg und da gab es eigentlich nur eine Möglichkeit für mich und das war damals die Clara-Grunwald-Schule, die unter Angelika Fiedler, das war damals die Schulleiterin, ist in der Hamburger Schulwelt relativ bekannt, die Mutter der Inklusion und die hat jahrgangsgemischt gearbeitet dort, schon damals Vorschule 1-2, also die Vorschüler mit in die erste, zweite und die 3-4 zusammen und die hat ganz viel gewagt, das war eine ganz mutige Frau, vielleicht auch eine hoffnungsvolle Frau, sehr politisch und da kreuzten sich sofort Birgit und meine Wege, wir sind zu einem Team geworden, das kann Birgit bestimmt gleich besser erzählen als ich. Und seitdem sind wir ein Team geblieben, ohne Unterbrechung, fast ein halbes Jahr mal Unterbrechung, weil du zwangsversetzt wurdest in eine andere Klasse und dann kamst du wieder zurück. Aber seitdem arbeiten wir Hand in Hand.
Bei mir war das, also ich knüpfe wieder an diese Hoffnung. Ich war im Referendariat, wurde mir noch erzählt, alle, die das Referendariat machen, bekommen garantiert eine Stelle in Hamburg. Dann hat die Regierung gewechselt, die FDP kam an die Regierung und damit waren alle Stellen in den Gesamtschulen gestrichen und ich hatte keine Stelle mehr. Und dann kam das zur Hoffnung. Ich dachte irgendwie, es wird schon. Und es gibt diesen Ort Neu-Allermöhe in Hamburg mit der Neubausiedlung, mit dem unglaublich spannenden Pflaster, spannenden Kulturen und Menschen und Kindern, die ganz, ganz viel Kreativität mit reinbringen und mit der Clara-Grunwald-Schule. Und eine andere Schulleiterin sagte, du bist genau die Richtige für diesen Stadtteil. Du musst hierher. Wir kämpfen für dich, dass du hierher kommst. Und so habe ich einen Platz bekommen in einem Jahr, in dem sonst kaum jemand einen Platz bekommen hat in Hamburg und hatte die Stelle als Lehrerin. Wollte nie an die Grundschule. Ich wollte immer an die Mittelstufe. Ich hatte ein kleines Kind. Ich dachte, nee, kleine Kinder, das reicht mir zu Hause.
Wann war das?
Es war 2002.
Mhm.
Und dann war ich in der Grundschule bei Angelika Fiedler und war sofort in diesem, wow, hier geht's anders ab. Das ist das, was ich eigentlich immer gedacht habe. Und hier kann ich Sachen machen, ohne zu fragen, und kann mich ausprobieren. Und es gibt niemand über mir, der sagt, das darf man oder das darf man nicht. Ich darf machen. Und das war so großartig. Und nach einiger Zeit des Umbruchs, auch unsere Schule hatte viele Umbrüche damals, kam Wiebke in den Teamraum rein und das war, ihr beide arbeitet zusammen und das war's.
Das war voll so. Eine Liebe auf den ersten Blick, wenn man
ging's
so
los.
Genau, ja, es ging los und wir sind beide hoffnungsvoll durch unsere gemeinsame Schulzeit gegangen.
Das ist dieses, ja, dieses auf dem Weg in einen Raum eine ganze Sache planen können. Hm. Innerhalb von 30 Sekunden steht das Konzept.
Ja. Und wir steuern auch immer noch mal wieder nach, aber wir sind so, so let's go.
Ja.
Wir probieren einfach mal aus.
Woher habt ihr dann den Drive habt ihr offensichtlich dann sofort gehabt, als ihr euch kennengelernt habt und da ist dann so eine Dynamik daraus entstanden, dass ihr einfach miteinander irgendwie konntet.
Total.
Und den Rahmen hattet, um in einem bestehenden System zu wirken, gemeinsam. Und woher kam dann dieser Impuls, da rauszugehen und zu sagen, okay, wir gründen jetzt was Neues und wir nehmen etwas Altes mit und wir, also was habt ihr zurückgelassen, was habt ihr mitgenommen und warum vor allen Dingen seid ihr diesen Schritt gegangen?
Also wir wollten das ja schon etwas länger. Wir beide, wir probieren unglaublich gerne aus. So, wir sehen was, wir kommen viel rum, Birgit und ich sind schon in andere Bundesländer gefahren und haben uns dort andere Schulsysteme angeguckt, einfach weil wir Lust hatten, was anderes zu sehen, obwohl wir schon viel gemacht haben zu der Zeit. Wir haben eine Kooperation gehabt oder dieses Blick über den Zaun, wir waren Teil eines Netzwerkes. Und dann haben wir irgendwann ganz schnell gesagt, wir kommen hier nicht weiter als Lehrerin. Wir haben natürlich in unserem kleinen Kosmos Möglichkeiten und haben da auch, ich finde, wir haben gut miteinander gearbeitet.
Wir haben viel bewegt.
Viel bewegt, ja. Genau, so kann man sagen. Und dann haben wir aber gesagt, naja, es müsste eigentlich ja systemisch noch mehr zu tun sein. Und dann war die Idee relativ schnell, da sollte ein neuer Stadtteil kommen, Oberbillwerder, der bis heute noch nicht da ist.
Aber wir waren schon 2019, glaube ich, am Winken und haben gesagt, wir wollen da die Schule übernehmen.
Ja, Thies Rabe war schon genervt von uns dort.
Ja.
Dann.
Und überall, wo Thies Rabe war, waren wir auch. Wir wollen.
Und naja.
Oh, die beiden wieder. Ich muss mich verstecken.
Thies Rabe?
Der ehemalige Schulsenator.
Schulsenator. Ja, ja. Ja.
Und der hat auch schon über uns gelacht, aber nun gut, am Ende.
Mit uns.
Mit uns, über uns. Ich weiß nicht, es war halt so. Und wir haben, dann haben wir irgendwann gedacht, ach, das dauert. Und der letzte Lurch wurde noch gefunden auf dem Feld. Also es steht immer.
Es ist immer noch nicht gebaut.
Es ist brach. Und dann wäre Birgit, glaube ich, in Rente gewesen, bevor das Ding überhaupt hochgezogen worden wäre. Und dann kam die Welle der Schulneugründung in Hamburg. Okay. Und wir haben ja eine große Anzahl von neu gegründeten Schulen, nicht nur Grundschulen, sondern auch Stadtteilschulen, Campusschulen und Gymnasien. Und da haben wir einfach unseren Hut in den Ring geworfen.
Naja, es war noch anders. Du hast gesagt, ich muss das tun, du hast es gemacht.
Ja.
Ich wollte aber, ich bin ja so ein, zu Hause so ein Waldmensch. Ich dachte, oh, in der Stadt arbeiten, das schaffe ich nicht. Aber ich habe mitgedacht und dann kamst du wieder und hattest es und hast erzählt, was alles kommt. Und es war eine Sekundenentscheidung. Es war wirklich von einer Sekunde zur anderen, Wiebke, ich gehe mit.
Ja.
Ich komme mit.
Und da war es geboren.
Und das war's. Und dann war, das war von 0 auf 100 einfach klar. Ich gehe mit.
Krass. Ich bin an einer Sache, bevor ich in das nächste Thema einsteige, an einer Sache hängen geblieben. Ihr habt beschrieben, du bist reingekommen und ihr seid einander vorgestellt worden. So, ihr arbeitet jetzt zusammen. Heißt das, dass ihr damals schon gezielt als Team, also ich kenne das aus Finnland, dass dort die Schüler, Lehrerinnen und Lehrer so in so Mentoring-Paaren sind. Ist genau der Ansatz.
Das war damals noch möglich. Dann kam irgendwann diese Inklusionswelle. Also früher waren wir eine sogenannte
Integrative Regelschule.
Genau. Okay.
Die war relativ gut ausgestattet mit Menschen und pro zwei Klassen hatten wir drei volle Lehrerinnen am Start.
Früher hört sich immer
das
so
war ein großes
an.
Team. Und Wiebke und ich haben dann ein Team übernommen.
Mhm. Das war total toll. Wir saßen immer
zu
die meiste Zeit zu zweit in der Klasse mit den Kindern. Das waren 19 Kinder, wir zu zweit, also zwei Lehrerinnen. Und haben uns den Ball gegenseitig zugespielt.
Wir hatten eine Menge Spaß.
Ja.
Die genau.
Sehr cool, sehr cool. Wir wollen jetzt mal mit euch über das Thema Menschenbild sprechen. Also was für ein Bild von Menschen habt ihr eigentlich? Also wenn ihr sagt, okay, was ist der Mensch, den ihr hier empfangt, wie seht ihr Menschen? Was ist das Bild dahinter? Ich habe, als ich euer Leitbild gelesen habe, das Gefühl, dass ihr erst über Menschen nachgedacht habt und dann über Unterricht. Ist das richtig?
Wir denken gar nicht über Unterricht nach,
ja,
weil
wie schön.
Stefan Ruppaner sagte mal so schön, Unterricht ist aller Übel Anfang, und das haben wir uns zu Herzen genommen. Also das ist das Wort. Wir haben unser Wording auch so ein bisschen geändert. Also die Kinder wissen auch nicht, was Unterricht ist. Wir haben Lernzeiten, wir haben Arbeitszeiten in verschiedenen, aber Unterricht ist,
wenn man sich das Wort auseinanderruft mit Unterrichten, das ist kein schönes Wort.
Ja,
aber zu deiner Frage zurück, ne? Die, was wir mit. Ja, unser Leitbild fußt ja auf dem Gedanken, und der hört sich unglaublich kitschig an.
Wir sind mit dem Herzen dabei.
Ja. Und wir haben gedacht, wir haben eine Leitbildfindung gemacht, die hat 2 Tage gedauert. Wir haben uns an der Elbe eingeschlossen, wunderschön, mit einer Prozessbegleiterin, und haben mit unserem gesamten Team unser Leitbild wirklich entwickelt. Und dieses Herz und wir spüren wirklich die Pädagogik hier, alles das, was wir bewirken, das bewegen wir alle in unserem Herzen. Und das war uns so wichtig, dass wir es ganz kitschig unter alles gelegt haben. Ja. Und es ist aber auch, wie wir von vielen Besuchern, Menschen, die zu uns in die Räumlichkeiten kommen, die unten schon reinkommen, die merken und sagen, Mensch, es ist eine tolle Atmosphäre irgendwie hier.
Ja.
Ich glaube auch dieses Menschenbild, also wir gehen einfach davon aus, dass jeder erstmal lernen will und sein Lernen haben will und auch ein Recht darauf hat, seinen Lernweg zu gehen und auch ein Recht auf Scheitern hat. Also ich sehe es genauso als meine Aufgabe an, Kinder beim Lernen zu begleiten, aber auch Kinder beim Scheitern zu begleiten und dann wieder zu sehen, ja, so tut es weh, wenn man auf dem Boden liegt, aber du kannst wieder aufstehen, und das nächste Mal weißt du, dass du aufstehen kannst. Du hast die Erfahrung gemacht, dass du aus einer Krise rauskommst und die Kraft hast und weitergehen kannst. Vielleicht auch wieder ich werde es überwinden, ich werde es schaffen, und es tut mir auch gut. Also nicht nur, dass es ganz schlimm ist, sondern es tut mir auch gut.
Also das ist für mich nämlich dann der Kern von diesem Hoffnungsgedanken oder Hope Punk. Václav Havel, der hat mal gesagt, Hoffnung heißt nicht, dass zu wissen, dass am Ende alles gut wird, sondern zu wissen, dass das, was man tut, sinnvoll ist, egal wie es am Ende ausgeht.
So war es, glaube ich.
Und das sind nicht nur die Kinder, sondern auch alle Leute, die hier sind, also die Pädagoginnen, mit denen wir arbeiten. Wir haben irgendwann erkannt, also wir sind ja ein sehr, sehr kleines Team, muss man dazu sagen. Im Moment sind wir übersichtlich im einstelligen Bereich sogar noch. Wir geben so eine Leinwand oder einen Rahmen, und jeder pinselt da irgendwie mit rein. Und so machen das wir und die Kinder und die Pädagogen, und es darf auch mal was nicht so gut sein, und wir drehen dann das Rädchen noch in eine Richtung, und so entwickeln wir uns halt ganz langsam. Aber wir geben den Raum, Dinge auszuprobieren. In
unserem Rahmen.
In unserem Rahmen.
Also der Rahmen ist schon gesteckt, aber da drin ist dann auch die Freiheit zu suchen oder zu schauen.
Weil wir gerade über das Leitbild sprachen, ich habe es nämlich mal kurz rausgeholt. So. Das Leitbild geht, wir sehen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit. Unsere Schule ist ein Ort des gemeinsamen Lernens. Unsere Lernumgebung ist ein sicherer Ort zum Forschen und Entdecken. Kinder, Eltern und Pädagogen leben eine respektvolle und demokratische Gesprächskultur. Und als zukunftsorientierte Schule finden wir eine Balance zwischen Bewährtem und Neuem, um die Kinder für die kommenden Herausforderungen zu stärken. Also das, worüber du vorhin sprachst.
Fantastisch, wirklich. Also es ist, wenn man das jetzt mal auf Unternehmen überträgt, ne? Unternehmen, die so Leitbild formulieren, die lesen sich alle gleich und alle gleich langweilig. Und euer liest sich wirklich so, wie es sich anfühlt, wenn man hier reinkommt. Und sehr, sehr.
Das ist schön, das war der Plan. Das war der Plan.
Danke, dass du mal rausgeholt hast.
Wir hatten ganz große Angst, dass es so ein Leitbild wird, was dann irgendwo eingerahmt neben dem Eingang hängt und da hängt.
Genau, ich sag mal Wandtattoo.
Oh, also schrecklich, Das wollten wir halt überhaupt nicht. Und deshalb war dieses so, es muss von uns kommen. Und letzten Endes ist es ja, wir bauen hier einen Ort für uns alle. So. Und wenn ich morgens herkomme, denke ich, boah, ich möchte nirgendwo lieber sein als jetzt gerade hier. Wenn ich abends fahre, freue ich mich auch wieder, dass ich fahre, aber ich freue mich morgens wieder, dass ich komme. Ja. Und das ist, und dann dieses, wir haben es in der Hand. Wir können so machen.
Und so soll es auch den Kindern gehen. Die Kinder sollen, nach der Schule kann man natürlich rausgehen und sagen, ja, nun ist auch vorbei. Aber niemand soll rausgehen und sagen, oh, endlich. Sondern lieber morgens kommen und sagen, ja, ich bin wieder da. Und wir haben tatsächlich Kinder, die früher gebracht werden, weil die sagten einfach, zu Hause ist jetzt heute zu lang, weil ich bin schon mal da.
Genau, oder in den Ferien, in der Ferienbetreuung kommen wollen, weil sie es nicht ohne Schule können. Wir haben das an der Laborschule in Bielefeld gesehen, an dieser wahnsinnigen Reformschule, die schon ganz lange macht. Da habe ich mal an einem Wochenende gearbeitet, und am Freitagabend war die Schule voll mit Schülern. Die haben sich da getroffen.
Die hatten da einfach Spaß.
Mir
die,
geht nicht.
Das war der Ort und das sowas will ich auch.
Schule der magischen Tiere.
Nur irgendjemand müsste dann ja abends hier sein. Gucken, wer das macht.
Ja, ich wollte gerne einmal nochmal reinhaken, weil du vorhin meintest, nee, wir machen keinen Unterricht oder irgendwie so ähnlich drücktest du es aus. Aber die lernen ja was. Also die lernen ja lesen, die lernen rechnen.
Und ja, wir arbeiten.
Ich das gehört habe, auch sehr gut. Und vor allen Dingen auch jedes Kind in seiner eigenen Geschwindigkeit. Aber wie ist das zu verstehen, dass du sagst, okay, Unterricht machen wir nicht. Also wie lernen sie dann?
Also wir arbeiten ja natürlich nach dem Hamburger Bildungsplan, das ist klar. Den gibt es.
Selbstverständlich.
Und wir sind eine staatliche Schule. Wir machen das genauso, wie es sein soll. Nur wir nennen das Ganze nicht Unterricht. Wir haben keinen Frontalunterricht. Es steht niemand vorne. Und alle sitzen in der Häschenschule in Reih und Glied auf ihren Schulmöbeln und hören zu und haben dann ihre Arbeitsphasen. Es gibt ist ja so, im Referendariat lernt man das so klassisch. Ich mache eine Einleitung, dann geht es in die Arbeitsphase und dann gibt es danach nochmal eine Reflexionsphase.
Und das ist minutenweise, muss man diese Minuten einhalten, was man tut und was man sagt.
Genau. Und bei uns ist es insofern auch ein bisschen anders, dass wir haben als zentralen Treffpunkt haben wir so zwei Kreise, also für beide Lerngruppen jeweils ein Treffpunkt, ein Kreis, den wir ganz viel nutzen. Es geht da natürlich um demokratisches Lernen, auch um Miteinander im Gespräch sein.
Lerngruppen sind die klassischen Klassen sozusagen.
Genau, das sind unser Wording. Also wir haben keine Klassen mehr, wir haben Lerngruppen und die treffen sich sehr, sehr oft zu Gesprächen. Es gibt aber auch so Inputphasen, wo zum Beispiel in Mathematik oder in Deutsch mit einzelnen kleinen Gruppen, die gerade an diesen Themen arbeiten oder auch manchmal mit allen, da gibt man einen Input rein gemeinsam und dann gehen alle Kinder wieder ihrer Wege. Es hat also gar nichts mehr mit dem Unterricht, den wir, glaube ich, alle, ja, wir haben ihn alle so erlebt, zu tun hat, sondern es verändert sich was und das ist auch gut so. Also wir müssen nach über 30, 40 Jahren muss sich Schule auch mal ein bisschen verändern und dem Kind anpassen. Die Kinder kommen so, wie sie sind. Und wir lernen sie kennen, wir schauen, wo sind deren Stärken und Schwächen, wo müssen wir ansetzen im Bereich Mathe und Deutsch natürlich. Und da fangen die Kinder an. Und wir geben jedem Kind Material passend zu seinem Lernstand.
Cool.
Und ich empfinde es als so viel leichter und weniger anstrengend, so zu arbeiten. Die Kinder haben schon seit vorgeburtlicher gelernt und dann so viel in den ersten 6 Jahren gelernt. Die haben eine Sprache komplett gelernt, die haben gelernt, ihren Bewegungsapparat zu koordinieren, sie haben gelernt, soziale Beziehungen einzugehen. Das, was die in den ersten 6 Jahren gelernt haben, so viel lernen sie ja gar nicht mehr in den nächsten 6 Jahren nochmal so viel. Aber sie wissen, wie ihr Lernen funktioniert. Sie sind die Experten für ihr Lernen und sie setzen das hier einfach fort und wir schaffen die Möglichkeiten, dass sie das, was sie lernen wollen und wie sie lernen wollen, vertiefen können und dann auch noch Impulse bekommen, ach, so kann man es auch noch machen, probiere ich mal aus.
Und es hat nichts mit Laissez-faire zu tun, möchte ich noch sagen. Das ist das, was wohl viele am meisten denken, aber dann darf das Kind machen, was es will. Nein, natürlich nicht, aber es ist, wir haben das im Blick. Es
darf mitsprechen, ne? Der Plan wird von den Kindern und den Lehrkräften gemeinsam
gemacht. Einmal ist es ein relativ, man muss sehr, sehr ritualisiert arbeiten und ein sehr krasses, organisiertes Konzept im Hinterkopf haben, damit diese Vielfalt möglich ist. Und dann haben die Kinder, machen alle 2 bis 3 Wochen ein Flugplangespräch, also ein Gespräch mit ihrer Lernbegleiterin, Einzelgespräch, was die nächsten Lernziele sind und was sie in den nächsten 2 bis 3 Wochen bearbeiten wollen. Und das wird dann festgehalten und das Gelernte wird reflektiert. Wie habe ich gelernt? Was hat mir geholfen? Mit welchem Material arbeite ich gerne? Was hilft mir nicht, was bringt mich nicht weiter? Damit ich dann da ausgerüstet bin, selber zu erfahren, was kann ich über mein Lernen wissen und wie kann ich mit meinem Lernen umgehen.
Bevor wir den nächsten Blog machen, eine Nachfrage noch. Ich beschäftige mich als Coach sehr stark mit dem Thema Stärkenorientierung. Und gibt da ein Institut in den USA, Gallup heißen die so einen Stärkentest haben. Und der Gründer dieses Testes, ein Don Clifton, der so in der Hall of Fame der amerikanischen Psychologen ist, gehört so zu den positiven Psychologen, der hat Tests gemacht in Schulen und hat Lesegeschwindigkeit, also ganz viele Tests, aber er hat Lesegeschwindigkeit getestet und dann die Kinder trainiert und hat dann verglichen, wie viel können sich in einem bestimmten Zeitraum langsame Leser verbessern und wie können sich die schnellsten verbessern. Und hat festgestellt, die langsamsten kommen auf eine für 1,8-fachung der Geschwindigkeit und die schnellsten, die schon schneller lesen konnten als die langsamsten nach dem Training, konnten sich nochmal verachtfachen. So. Und hat immer wieder nachgewiesen, was es eigentlich bringt, wenn man Kinder in ihren Stärken abholt und daran arbeitet und nicht sagt, okay, du bist schlecht im Mathe, du musst jetzt noch 8 Stunden Nachhilfe kriegen, sondern eben eher guckt, oh, du bist toll in Mathe, hast du Lust, da gibt es so eine Mathe-Olympiade und da gibt es so eine Trainingsgruppe, hast du da Lust mitzumachen? Und dann eher die Punkte, wo die Kinder nicht so gut sind, den Druck rausnehmen, vielleicht mit anderen Kindern zusammen. Na, das heißt nicht, dass sie das ignorieren, aber eben navigieren. Und das klingt so ein bisschen bei euch so, als wenn ihr diese Stärkenorientierung auch viel, viel besser
genau das, was
können,
du gerade erzählst. Ja. Genau das machen wir, ja. Es ist, ja, was soll ich einen dicken Jungen ans Reck hängen, um ihm zu zeigen, dass er es nicht kann.
Auch kann.
So, ja. Ja. Es, und allen anderen das auch zu zeigen. Es hat auch ein bisschen was mit Beschämung zu tun.
Voll.
Und wenn ich,
Beispiel, ja.
Ja. Und das, machen wir das in, vor allem in Mathematik und in Deutsch, also im Lesen. Die Kinder lesen so, die kommen so unterschiedlich hier an. Es gibt Kinder, die lesen fantastisch und wenn ich die stoppe und sage, so, wir gehen jetzt aber alle im Gleichschritt weil und du sollst uns hier nicht überholen oder Kinder, die überhaupt noch nicht mit Schrift und mit Buchstaben zu tun hatten, zu sagen, jetzt, du musst diese Schritte gehen mit uns gemeinsam, da verliere ich den Großteil der Kinder nach einer ganz bestimmten Zeit und die verlieren die Lust am Lernen und die Lust an Schule. Und das wollen wir vermeiden. Also die Kinder sollen hier die Lernfreude erhalten.
Das ist die Geschwindigkeit, ne? Diese Freude.
Das, was ihr vorhin erzählt habt oder das, was mit dieser Stärkenorientierung oder auch mit dieser Offenheit, dass diese Vielfalt auch Grenzen oder Regeln braucht, ein Regelkonstrukt, du hast es, glaube ich, gesagt, das bringt uns ja vielleicht jetzt auf euren Schwerpunkt, auch den ihr setzt in dieser Schule, nämlich Demokratie und Digitalität oder Digitalisierung. Ich glaube, im Lernbereich heißt es,
Digitalität, genau.
Ja. Wie lebt ihr denn diese Demokratie im Alltag mit, im Moment sind es ja 5-, 6-jährige Kinder, irgendwann sind sie vielleicht bis 9 oder 10 Jahre alt.
Das fängt, also ich glaube, wir versuchen es durchzuziehen, durch den Tag. Das fängt an, dass wenn die Kinder sich im Kreis, also jede Einheit startet und endet ja in dem Kreis der Lerngruppe. Und wenn die Kinder aus der Pause kommen und etwas klären wollen aus der Pause, das Bedürfnis haben, ich hatte einen Streit oder mich hat was geärgert, dann ist das Thema. Dann wird das geklärt, meistens mit allen gemeinsam oder wenn es sehr komplex ist, gehen ein paar Kinder raus und überlegen, wollen wir noch ein anderes Kind mit rausnehmen, was uns beim Klären hilft oder brauchen wir eine erwachsene Person, die uns beim Klären hilft. Also dieses einmal, ich lerne für mich selber einzustehen und für meine Bedürfnisse und die mit anderen und im Gespräch mit den anderen auch auszutarieren, was kann ich tun und was kann ich dir antun? So.
Dann eben auch ohne, dass da eine Beschämung bei passiert
genau,
oder so.
Einfach so. Und wir achten, also auch wenn es im Kreis zum Beispiel ist und Kinder erzählen von ihrer Pause, dann achten wir darauf, dass da keine Namen genannt werden. Also nicht Maxi Rosa hat das und das gemacht, sondern ein Kind hat. So, und wenn du den Namen eines Kindes im Kreis benutzt, dann frag nach, ob du ihn benutzen darfst. Aber ansonsten ist es ein Kind hat. Das ist so dieses Erste. Dann machen wir natürlich immer, oder ist es durchgehend einmal pro Woche, halten die Kinder ihren Klassenrat. Die Klassensprecher leiten zurzeit noch den Klassenrat. Also es ist konzeptionell bei uns so angelegt, dass sie den leiten und besprechen dann Themen aus ihrer Gruppe oder Themen, die ihnen wichtig sind. Wir haben dann aber auch Sachen, wo die Kinder selber bestimmen, wie beim Sponsorenlauf. Die Kinder haben Geld erlaufen und haben dann überlegt, was machen wir mit diesem Geld? Das heißt, die Klassen, oder dann, jetzt bin ich schon in das alte Wort abgerutscht, die Lerngruppen haben überlegt, was wollen wir dafür anschaffen für die Schule? Die Klassensprecher haben sich mit mir zusammengesetzt, haben das gesammelt und dann wurde gewotet von allen Kindern, was wollen wir eigentlich anschaffen? Und das wurde dann angeschafft. Das, so, das geht, sind da vom Kleinen zum Großen.
Ja, und es geht eigentlich auch noch darüber, dieses Gremien, in Kindergremien hinaus, wir haben irgendwann überlegt, Demokratie muss so mitgelebt werden die ganze Zeit. Und es geht eher darum, auch Meinungen anderer auszuhalten, seine eigene Meinung sagen zu dürfen. Das, was wir heute in unserer Gesellschaft eigentlich brauchen. Genau das. Und da gibt es nicht irgendwie bestimmte, natürlich gibt es den Klassenrat als Ort und als zeitlichen Rahmen, wo wir auch Dinge besprechen. Aber eigentlich leben wir das täglich, dieses demokratische Miteinander.
Ja, spannend.
Dieses auch aushalten. Was mache ich eigentlich, wenn ich in der Minderheit bin und überstimmt worden bin? Ich muss es trotzdem, dann muss ich es mitleben. Und das ist bei Kindern ganz schön schwer, das beizubringen.
Ich erlebe immer wieder in Leadership-Trainings, wie schwer sich Menschen tun, kritisches Feedback zu geben, kritisches Feedback anzunehmen, konstruktive Konflikte auszuhalten. Und so wie ich das jetzt bei euch höre, auch welche Worte ihr verwendet, das Wort klären, das ist ja ein ganz anderes Wort als streiten, habe ich so das Gefühl, dass die Kinder sehr, sehr früh eben lernen, Grenzen zu setzen, Grenzen anzuerkennen, sich selber zu zeigen. Auf was für Methoden setzt ihr da? Ist das so, sagen wir mal, gewaltfreie Kommunikation, solche Konzepte?
Das kommt aus der Richtung.
Ja.
Es ist immer wieder dieses, also
aus
dieses,
der Ich-Form sprechen.
Die, genau, und auch wieder diese Hoffnung, dass sie das klären können. Also der Idealfall, dass eine erwachsene Person da gar nicht mehr gebraucht wird oder da einfach nur noch steht und die beiden Kinder kommen oder die Kinder, die etwas klären wollen. Es ist immer dieses von sich sprechen. Hm. Ich möchte nicht.
Ich möchte das, nicht, dass möchte, du das, das und das machst. Das. Ja.
Und dann kommt nicht diese, oh ja, ich muss mich entschuldigen. Ja, das ist das eine. Es bringt nicht viel. Das andere ist dann, ich verspreche es nicht mehr zu tun oder ich versuche darauf zu achten. Auch das dann, genau, was schafft das andere Kind? Also ich werde es nie wieder tun, ist ein großes Versprechen.
Das meistens nie eingehalten
wird,
so müssen wir mal ehrlich sagen.
Auch bei Erwachsenen. Ich nehme mir vor, darauf zu achten, das nicht mehr zu tun, ist was anderes. Und dann kann ich dich auch ernster nehmen, wenn du mir das sagst.
Das klingt nach Zutrauen, das ihr den Kindern schenkt. Mhm. Vertrauen, das ihr in die Kinder habt. Und Selbstwirksamkeit, die ihr ihnen beibringt.
Ja, genau, darum geht's, genau.
Ja.
Woraus sich wieder die Brücke schlagen lässt zum nächsten Schwerpunktthema, nämlich Digitalität.
Mhm.
Und bei all den Entwicklungen, die es dort gerade gibt, wir sind jetzt natürlich hier in einem Alter, ihr seid eine smartphone-freie Schule.
Ja,
genau.
Smartwatch auch.
Ja,
das ist auch so ein Thema, genau.
Smartphones, Smartwatches, bestimmte Themen gibt es im Zweifel ja auch einfach noch nicht, wenn man erstmal nur mit einer Vorschule und einer ersten Klasse unterwegs ist.
Mhm.
Aber wie, wenn man nämlich diesen Schwerpunkt erstmal liest, könnte man ja denken, okay, da läuft jetzt alles digital ab, aber so ist es ja eben nicht.
Und du wunderst dich, das denken sehr viele.
Ja.
Genau. Wir haben zwar schon mal in unserem eigenen Podcast eine Podcast-Folge dazu gemacht, was heißt das eigentlich, Digitalität und unser digitaler Schwerpunkt. Naja, der ergibt sich natürlich zum einen, wer schon mal bei uns war, der kennt vielleicht den dritten Stock, in dem wir gerade sitzen. Wir haben eine Digitalwerkstatt geerbt vom Landesinstitut für Lehrerbildung, die war schon hier drin und das war das große Glück. Also mein Herz schlägt sehr digital und ich habe mich unglaublich gefreut, dass dieser Greenscreen-Raum da ist, dass unser Podcast-Studio hier ist. Wir haben ein bisschen aufgeforstet und haben uns überlegt, wie können wir so einen Raum da für Grundschulkinder nutzen und es geht um den kreativen Umgang mit digitalen Medien.
Weil der Raum war ja schon hier.
Der war schon da.
Auf dieses Gebäude beworben habt quasi.
Genau. Und als wir uns das Gebäude angeschaut haben und diesen Raum sahen, da war sofort klar, unser Schwerpunkt muss hier digital sein. Es ist ein kleines Gebäude, es ist wenig Außenfläche, also wir konnten keinen Schwerpunkt Sport wählen oder bewegte Schule. Und da das irgendwie so unser Steckenpferd war, haben wir gesagt, das muss sein und in die Zeit passt das wunderbar. Und wenn wir schon die Digitalität ansprechen, geht einher die Demokratie und das gehört gerade so zusammen. Und deswegen waren wir beide uns sofort einig, das müssen unsere Schwerpunkte werden. Und das heißt nicht, ich habe für jedes Kind ein iPad. Wir haben natürlich gerade für jedes Kind ein iPad, das hat aber andere Gründe. Aber die tippen da nicht permanent auf der Anton-App rum. Oder wir haben ein Smartboard in der Klasse hängen. Natürlich haben wir das auch, weil das gehört heutzutage dazu. Aber die iPads werden benutzt zusätzlich zu dem und ergänzend zu dem, was wir in den Klassen haben. Nämlich alles, was mit Hand, mit Schrift, mit Material, das ist so ein ganz großer Schwerpunkt bei uns, mit Materialien arbeiten. Was diese Digitalität ausmacht, ist, kreativ das umzusetzen, was man in den Lernzeiten gemacht hat. Zum Beispiel, ich lerne gerade lesen. Ich habe ein Buch mir durchgelesen. Ich möchte das einlesen. Ich möchte das mal vorlesen, präsentieren. Dann kann ich auch losgehen. Ich gehe in die Digitalwerkstatt. Da ist dann jemand. Benny ist im Zweifel hier. Die Kinder können mittlerweile diese Geräte besser als wir anmachen und nehmen sich dann auf. Die sitzen hier im Podcaststudio und lesen ihre Bücher ein. Und dann haben sie ein Hörbuch, das sie tatsächlich auch mitnehmen können. Oder,
ist wieder das Vertrauen. Und dieses Vertrauen, ihr geht hier rein, ihr geht gut mit den Dingen um, weil ihr ein Ziel habt. Ihr habt ein Lernziel, ihr wollt es einsprechen. Und dann tun die Kinder auch alles dafür, um das gut zu machen, weil sie es gut machen wollen und gehen ganz bewusst und ganz gut mit den Dingen um.
Ich würde gerne einen Schritt nochmal zurückgehen, um dann von der Maite hier nochmal nachbohren zu lassen, weil das ja im Prinzip genau dein Forschungsschwerpunkt war, ne? Zwischen Demokratie und Tech. Da kommen wir gleich mal drauf, weil das ist auch eine schöne Schnittstelle oder schöne Parallele. Ich gehe mir einen Schritt zurück. Ihr bereitet jetzt Kinder auf den Eintritt ins Erwachsenenalter vor, die noch nicht wissen, und auch wir wissen es nicht, was für Berufe wird es dort geben, was wird dort erwartet, welche Rolle spielt Technologie, welche Rolle spielen menschliche Qualitäten noch. Also wir als Gesellschaft rudern gerade ins Ungewisse und ihr sollt Kindern Gewissheit und Vertrauen und vieles vermitteln. Und ich glaube, bei all dem, was ich jetzt gesehen und gehört habe, kriege ich erstmal gute Laune, weil ich glaube, dass ihr da gut darauf vorbereitet seid. Aber vielleicht taucht man da nochmal ein bisschen ein, Maite. Du hast da auch ein paar schöne Fragen nochmal.
Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz, ich habe das gleich. Aber was mich interessiert an diesem Umgang oder auch an diesem Konzept ist eben die Tatsache, dass wenn man bei euch, wir haben ja vorher eine Tour von euren Räumen bekommen, da ist ja ganz viel zum Anfassen. Da gibt es die klassischen Bücher genauso wie den Lernwürfel.
Also den Zauberwürfel, den hast du, ja genau.
Zauberlernwürfel.
Rubik's
wäre schön. Ja, ich hätte gerne
einfach raus.
Knobel. Und ich habe kein Kind am iPad gesehen. So. Und das, worauf es ja ankommt heutzutage, ist einerseits die Fähigkeit, umgehen zu lernen mit digitalen Medien und gleichzeitig aber verankert zu bleiben in dieser realen Welt. Besonders auch, was das Zusammenleben mit anderen Menschen, Demokratie, wie trifft man Entscheidungen über Räume, über Dinge, auf die mehrere Menschen Zugriff haben müssen. Es kann nicht jeder seine eigene Straße haben, seine eigene Schule, seinen eigenen Spielplatz. So, das sind ja Räume, in denen müssen Menschen zusammen, gemeinsam sich an Regeln halten. Meine Freiheit hört dort auf, wo sie deine auf eine Art einschränkt, die halt nicht zumutbar ist. Und wo dieser Bereich liegt, über den muss man ja früh auch lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie tariert ihr da diese Räume auf?
Ja, ich meine, das A und O ist ja, flexibel zu reagieren. Also die Kinder müssen lernen, also die
Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen.
Das ist das Allerwichtigste. Und natürlich gibt es den Lehrplan und die müssen alle lesen, schreiben, rechnen können. So. Aber es ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn ich in irgendeinem Themenfeld nicht perfekt bin, weil ich muss nur wissen, wie kann ich es mir aneignen, wenn ich es denn brauche? Und wo kriege ich die Werkzeuge her, die ich dafür benötige? Und wen brauche ich vielleicht dazu, der mich unterstützt und der mir helfen kann? Und das ist eigentlich diese Fähigkeit, auf die wir ganz, ganz großen Wert legen. Selbstständiges Lernen, flexibel reagieren. Die Berufe, die wir alle kennen, die gibt es, wahrscheinlich gibt es 30% der Berufe dann irgendwann nicht mehr. Und alles, was heute irgendjemand in der Ausbildung lernt, wird in 5 Jahren ist das überholt. So. Mhm. Und Menschen müssen heute flexibel sein.
Ja, das kann ich, also wir können sie nicht davor schützen. Ne, da hört unser Schutz auf. Ganz klar. Aber das, was wir tun können, ist, diese Kompetenzen fördern, die da sind, und zu sagen, hey, es ist viel im Wandel, das wird anders sein. Wie ich das beurteile, ist anders. Also ich kann sagen, oh Gott, oder ich kann sagen, ja, es kommt, aber ich gestalte. Und
auch wieder was mit Hope-Punk zu tun.
Ja, ja, und ich gestalte und ich habe diese und diese und diese Tools, um das zu gestalten. Und wenn die mir nicht reichen, dann muss ich neue suchen.
Ja, das war total spannend, was ihr, also erstmal das, was du gerade gesagt hast, aber auch was du davor gesagt hast. Also die gibt in Dänemark eine Uni, die heißt Chaos-Piloten in Aarhus. Da werden die Kinder darauf vorbereitet, oder die Jugendlichen. Man muss mindestens 23 sein, man muss einmal gescheitert in irgendwas sein.
Das ist ja nicht schwer.
Mit Komplexität, mit Chaos umzugehen und Ordnung zu bringen. Und so wie du es gerade beschrieben hast, genau das lernen die da. Ne?
Ja.
Die haben keinen Lehrplan. Die kriegen irgendwie von Lego oder von irgendeiner anderen Firma ein Problem rübergeschmissen. Und dann dürfen sie sich überlegen, das ganze Semester, welche Professoren wollen wir dafür einladen, was sollen die mitbringen und holen sich das zusammen, um eine Aufgabe zu lösen. Und das klang eben ganz genauso.
Ja, es ist eine fundamentale Bildungsfrage gerade, finde ich. Also entweder wir erziehen uns Kinder heran, die mit Veränderungen umgehen können, oder wir werden abgehängt. So, das ist es halt.
Und gleichzeitig müssen sie aber auch schützen, also lehren, dass sie sich schützen. Dass sie, wenn sie zum Beispiel ein Hörbuch aufnehmen, dass sie dann vielleicht nicht gleich sagen, hey, ich bin übrigens so und so, ich wohne da und da. Ich
poste
auf Insta.
So. Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, nee, also Kinder sind da ja, also die muss man ja in vielerlei Hinsicht dann auch schützen und anleiten, Freiraum geben. Es ist ja sowieso so eine Sache.
Und da muss man, Kindern. Und das umtreibt uns auch gerade. Es sind ja nicht nur wir, also ich möchte das auch gar nicht nur auf die Schulen geben, sondern ich würde das auch sehr ins Elternhaus wieder zurückgeben.
Ich wollte gerade fragen, genau.
Das ist unsere Elternschaft, die ja, wie ich schon erwähnte, eine sehr, sehr mutige ist, die umtreibt dieses Thema sehr. Und wir haben jetzt auch an den Abend, den wir noch nicht durchgeplant haben.
Wir haben ihn schon lange geplant.
Zum Thema Medien und Umgang mit mit digitalen Medien auch zu Hause. Die Eltern wünschen sich eine handyfreie Grundschulzeit und Kinder möglichst spät. Natürlich können wir sie davor nicht, wir wollen das auch gar nicht. Ich will mich gar nicht, diesem Fortschritt sollte man sich auch nicht irgendwie verschließen. Aber müssen Grundschulkinder wirklich ein Smartphone an die Hand kriegen? Ich würde sagen, nein.
Ein Dumbphone reicht.
Reicht vielleicht
oder
genau.
Auch nichts.
Ja. Richtig. Und das, da
die
möchten
Generationen
wir,
gegen das nichts.
Und da möchten wir mit Eltern in den Austausch kommen oder kommen, sind auch ganz viel mit Eltern in den Austausch. Und unsere Eltern sind sich größtenteils sehr, sehr einig, dass sie ihre Kinder möglichst lange davon fernhalten. Und zumindest in der Grundschulzeit. Und irgendwann, natürlich hat man ein Handy, wir haben es ja auch. Und man muss nur lernen, auch damit gut umzugehen und mit sich und seinen eigenen Daten und das, was man preisgibt, damit umzugehen.
Ja.
Konfrontiert werden sie sowieso mit Inhalten, die wir, glaube ich, nicht mehr kontrollieren können.
Umso wichtiger Bauchgefühl, Selbstwirksamkeit,
richtig.
Verhältnis zum eigenen Körper.
Ja.
Nein,
und was will ich?
Grenzen
was will
so
ich von
weiter.
Diesem Gerät und nicht, was will das Gerät von mir?
Mhm. Super. Ich habe noch einen, und der leitet, glaube ich, ganz gut über zum Punkt Lernfamilien. Ich habe eine sehr inspirative Quelle gehabt, als wir unser Buch geschrieben haben.
Das muss ich übrigens lesen.
Ja,
hast du mich jetzt neugierig gemacht.
Ich schicke es euch.
Danke.
Aber die Verena Hasel heißt die. Sie hat ein Buch geschrieben, Der tanzende Direktor, über die Schule in Neuseeland. Sie war mit ihren Kindern, Töchtern in Neuseeland für eine bestimmte Zeit. Und die hat dort erstmal berichtet, wie die Neuseeländer als Land ein Lernideal oder so ein Bild kreiert haben fürs ganze Land, was Kinder nach der Schulzeit können sollen. Stand dann drin, waren 50.000 Menschen beteiligt, also Open Source, Expertinnen, Experten, aber jeder Mensch konnte kommentieren. Und da stand dann sowas wie, unsere Kinder sollen, wenn sie aus der Schule kommen, ein Gefühl für ihre eigenen Stärken haben, sollen Sinnquellen entdeckt haben in ihrem Leben und die Fähigkeit haben, sich selbst zu managen und zu regulieren. Wo ich so dachte, wow, das versuche ich jetzt hier. Ich bin jetzt 61, also als ich das gelesen habe, war ich irgendwie Mitte 50. Das versuche ich jetzt so nachzuholen. Ne? Also fand ich ganz toll. Und der zweite Punkt, und der ist eigentlich der wesentliche, aber ich fand es ganz schön, das einmal mit hier reinzuschieben. Die haben eben den Unterricht nicht, wir haben jetzt Mathe und dann haben wir Geschichte und dann haben wir Sprache, sondern die haben phänomenbasiert gelernt, also Krieg. Dann haben die Graben gegraben, das ist ein Schützengraben. Dann mussten die, oder wurden angehalten, Feldpost selber zu schreiben. Dann wurde irgendwie Technik, die im Krieg eingesetzt wird, durchgenommen. Also sie haben ein Phänomen und dann, da konnten die Kinder auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen, was interessiert mich mehr. Und das fand ich wahnsinnig stark. Also nicht zu sagen, ich arbeite hier nach Fächern, sondern nach Phänomenen oder Problemen. Das klingt bei euch auch so ein bisschen so, als dass ihr nicht sagt, so jetzt ist heute ist der Mathe-Tag, sondern dass ihr auch eher so rangeht, oder ist das, habe ich das falsch beobachtet?
Ich glaube, das ist ein
großer Wunsch.
So ein großer Wunsch. Die Welt draußen ist ja nicht gegliedert in Fächer. Die Welt draußen ist nicht in Mathe, in Deutsch und Englisch und Sachunterricht gegliedert, sondern es ist die Welt, wenn wir den Phänomen oder den Anlässen. Und ich glaube, Schule muss sich davon trennen, die Welt in Fächer gliedern zu wollen und jedes Fach eine Schublade zu haben und das separat zu bearbeiten. Und das ist die Kunst. Es gibt ja viele Ansätze, wie hole ich die Welt von außen rein oder wie gehen wir in die Welt raus? Und wir sind da auf einem Weg und suchen.
Mhm. Ja, wir haben schon andere Schulen. Zum Beispiel, wo war das? Ach, in Luisenlund.
Ja.
Wir haben einen guten Kontakt zur Grundschule in Luisenlund und man denkt so, ach, das ist ja doch dieses Internat und ne, was kann da denn Revolutionäres passieren? Und gerade im Grundschulbereich war das hochspannend. Wir waren eingeladen und sind dort hingegangen und die haben ihren Unterricht in Projekte eingeteilt und die immer Zeit, ich weiß nicht wie viele Wochen, die fanden das immer statt und man hat sich wirklich diesem Thema gewidmet und wir haben gedacht, ach, das können wir auch und wir haben aber noch nicht zu Ende gedacht, da sind wieder so Schrauben, die wir gerade noch drehen und wo wir tatsächlich mit unserem Team gerade.
Also klar, die Vision sind, also wenn ich hier in der Nähe einen Bauernhof hätte oder einen Garten hätte, was für ein Wunder morgens oder was für eine Vorstellung, morgens mit den Kindern aufs Land zu gehen, dort zu ackern und wieder zurückzukommen.
Brauchst alles, Biochemie, Mathe.
Es ist alles drin, wir haben alles gelernt. Oder wie die Montessoris das machen in der Mittelstufe, zu sagen, wir lassen die Kinder händisch arbeiten, weil während der Pubertät sowieso nichts anderes möglich ist. Mit
insbesondere
Kindern.
Bei Jungs.
Und sie anders lernen und so viel mehr lernen als im normalen Fachunterricht. Ja. Da müssen wir ran.
Das ist die Maite.
wirklich so.
Love it.
Ihr habt euch ja fürs, das ist ja so ein bisschen, mir fehlt gerade die Brücke ein bisschen, aber ihr habt euch bewusst für jahrgangsübergreifendes Lernen entschieden. Das kommt jetzt.
Das passt total gut. Ja, von Phänomen basiert.
Kann denn jetzt kommen?
Kinder laufen draußen auch nicht in Klassen rum,
und
sondern.
Zeigt auf die Frage.
Ja, ich fand das eine gute Überleitung zu lernen.
Wie ist denn jetzt diese Frage? Da bin ich ja ganz gespannt. Ja. Nein, das war sie schon.
Ach so, ja, warum, mal bitte? Warum habt ihr das Modell? Warum macht ihr.
Ach so, warum?
Jahrgangsübergreifend.
Weil wir nichts anderes können.
Dann fragen wir es anders. Was ist das? Was ist das Coole daran? Also was ist der? Was ist die? Ne, was ist die Entstehungsgeschichte?
Oder,
da, ja.
Oder vielleicht so. Ich finde dieses Thema gerade ganz spannend. Also mit diesen, Vielleicht schaffen wir das ja. Wir können ja alles rausschneiden, was hier gerade passiert.
Nein.
Aber doch. Auf jeden Fall.
Sie schneidet in ihrem Podcast geschehen. Ganz viel. Ich schneide nichts. Das ist der Unterschied.
Das wird spannend.
Das wird jetzt. Oh, das wird spannend.
Auch. Ja. Nein, aber ich finde dieses themenbasierte Lernen, wie ihr könnt es ja wahrscheinlich dennoch aufgreifen. Also du erwähntest gerade dieses Beispiel Gärten. Wenn man bei euch reinkommt, draußen vor der Schule sind zumindest von Kindern gemalte Schilder. Gab es dann eine Aktion, wo dann eben die Schulgemeinschaft gemeinsam angebaut, gepflanzt hat.
In ein Kräuterhochbeet.
So Würzen.
Ja.
Wahrscheinlich denkt ihr Digitalität aber dann eben auch so, dass ihr sagt, okay, es gibt da meinetwegen ein Thema, das kann man ja jetzt auch machen in eurem System, es gibt ein Thema, dem nehmt ihr euch an und dann gibt es da den haptischen Teil und dann eben den Teil mit der Recherche und so weiter. Also im Zweifel macht ihr das schon längst, oder? Und inwieweit spielt in dieses Konzept dann eben auch euer jahrgangsübergreifendes Lernen, was ihr auch lebt?
Ja.
So, jetzt das waren jetzt mehrere Fragen in einer.
Hast du einen Anfang?
Ich habe den Anfang, also zum jahrgangsübergreifenden Lernen kann ich gerne mal anfangen.
Ja.
Zu dem anderen komme ich gleich
unbedingt.
Auch gerne. Aber das jahrgangsübergreifende, also bei uns ist ja, es arbeiten ein paar Schulen, wenige eigentlich, also es ist eine Handvoll Schulen in Hamburg, arbeiten jahrgangsübergreifend. Birgit sagte gerade so schön, wir können nichts anderes. Natürlich können wir auch anders, aber man kann auch individualisierten Unterricht in einer homogenen Klasse machen. Das geht auch. Was aber, wo wir den Vorteil sehen, ist, das ist das eine, das Mit- und Voneinanderlernen, nicht nur in Vorschule 1-2 zusammen, sondern in 3-4 und das ergibt jetzt zusammen bei uns eine Lernfamilie. Das heißt, wir haben Dritt- und Viertklässler in einem großen Compartment zusammen mit Vorschülern, Erst- und Zweitklässlern und die fragen sich gegenseitig. Also wir wollen uns, langfristig wollen wir uns überflüssig machen. Das ist die Idee. Also wir sind nicht Lehrerin, das ist auch wieder so ein Wording.
Das kommt wahrscheinlich in der 5. Klasse richtig gut.
Ja, da haben wir sie ja nicht mehr leicht wieder. Genau.
Die können sich auch noch ändern, die Schulen.
Ja,
ja, aber wir sind Lernbegleiterin. Also im Idealfall, im Moment sind wir natürlich noch sehr lenkend, weil die Kinder klein, die sind wirklich klein, das sind die Hälfte der Kinder sind Vorschulkinder und die Hälfte sind Erstklässler. Das wird sich ändern, je höher wir wachsen. Und je mehr Kinder verschiedenen Alters da sind, desto mehr profitieren wir von diesem Jahrgangsgemischten. Und am Ende ist es so, es kommen immer nur ein paar neue dazu. Und die Gruppe, also das Dorf, kümmert sich um die Neuen. Und
Schönes Bild.
Das ist wirklich schön. Und
jedes Kind war ja auch mal neu und weiß, wie es sich gefühlt hat. Und bevor die neuen Kinder kommen, sprechen wir drüber. Weißt du noch, wie es war?
Ja.
Wie hast du dich gefühlt? Was hast du gebraucht? Und nicht wir bestimmen, du musst den neuen Kindern die Toiletten zeigen, sondern die Kinder wissen selber, was brauche ich.
Genau,
welche Dinge waren mir fremd, wo hatte ich Bauchschmerzen und das kann ich weiter an die Neuen geben.
Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtigen Punkt, weil der ja so übertragbar ist, auch ins echte Leben. Diese Empathiefähigkeit zu lernen und zu entwickeln und selbst als Neuer in eine neue Gruppe zu kommen und die Gruppe angeleitet zu sehen, darin die Neuen aufzunehmen.
Ja. Richtig. Und man hat, in seiner Familie hat man ja seine Rolle inne. Immer.
Ja.
Ich bin zum Beispiel das mittlere Kind, ich werde immer das mittlere Kind, ich bin es heute noch mit 43, ich bin das mittlere Kind. Und ich habe meine Rolle, die lege ich nie ab. Wenn ich bei uns an der Schule bin, dann bin ich mal das kleine Kind, weil ich komme neu in die Schule. Ich bin dann Zweitklässler. Drin in meinem Fall, dann bin ich diejenige, die die Neuen ranholt wieder. Plötzlich bin ich Drittklässlerin und bin wieder den Viertklässlern untergeben und so muss ich immer meine Rolle ändern.
Ja.
Ich bleibe aber innerhalb meiner Familie und kann mich da ausprobieren in ganz verschiedenen Rollen. Das ist das, was uns überzeugt, das ist das eine.
Dann das, wir machen es schon so lange und ich glaube, wir beide haben ganz viele Kinder vor Augen, die in einem Jahr ganz auffällig waren und im nächsten Jahr völlig entspannt waren, weil sie wieder zu den Älteren gehörten.
Super.
Und dem Neuen was beibringen mussten. Also nicht dieses Festschreiben in du als Kind, du machst immer das hört sich doof an, ne? Dieses, du musst immer Streit oder du bist immer derjenige da, sondern auf einmal diesen helfenden Aspekt finden oder euch dann was beibringen und die Rolle auch bewusst tauschen können.
Und manchmal, und das ist mir jetzt aufgefallen, manchmal sind Kinder ja nur Wochen auseinander. Ja. Also das eine Kind hat im August Geburtstag, das andere hat im Mai Geburtstag oder noch enger. Und die sind in unterschiedlichen Klassen. Die sind sich aber eigentlich
viel näher
als ein Kind, das in der zweiten Klasse im August geboren ist und das andere ist im Mai geboren. Also die sind ja viel weiter auseinander. Ja. Und dennoch sind sie dann in unterschiedlichen Klassen. Und das, finde ich, dem wirkt dieses Jahrgangsgemischte total entgegen.
Genau, da muss man sagen, wir gucken jetzt hier aus Erwachsenensicht. Den Kindern ist es völlig egal.
Ja.
Die kommen in die Gruppe nicht, und sagen, oh, mit dem möchte ich spielen oder mit der möchte ich spielen, mit dem möchte ich jetzt zu tun haben. Und oh ja, wir verstehen uns. Und es ist egal, in welcher Altersliga ich spiele. Das ist mein Freund.
Eine Mutter erzählte neulich, ja, mein Kind kam neulich von eurer Schule nach Hause und meinte so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kita und Schule? Und das ist wirklich ziemlich cool. Also man sollte dazu sagen, es lernt dennoch Lesen, Schreiben und so.
Ja, also nochmal meinte, sorry, dass ich eben so da abgehängt habe, weil ich habe es, glaube ich, einfach schlecht geframed, weil dieser Satz, die Welt ist nicht in Fächer gegliedert, könnte man auch sagen, die Welt ist auch nicht in Jahrgangsstufen gegliedert. Ne? Und wenn ich später im Arbeitsleben bin, das ist etwas, was mich gerade sehr mit meinem ältesten Sohn beschäftigt. Wir machen noch so einen zweiten Podcast, der heißt Zoomer meets Boomer, also wo wir so über Generationen gucken. Und das wird erwartet, dass wir generationsübergreifend arbeiten können. Und wenn wir das schon in der Schule eigentlich verhindern, indem wir die immer nur so zusammenhalten. Also für mich ist der Schritt von phänomenbasierten Lernen und Gruppen, die altersübergreifend sind, das ist eigentlich schon ein logischer Schritt. Ich hoffe, dass
für mich jetzt auch
das ohne Schnitt hinkommt. Nein, ich fände es ganz toll. Also ich wäre gern nochmal Kind. Das ist so mein Fazit hier. Ich würde gern nochmal hier bei euch anfangen. Das ist richtig cool.
Dankeschön. Wenn ihr, ich glaube, so langsam nähern wir uns zum Schluss.
Das ist eine Stunde schon.
Ist das schon? Also die Zeit fragiert mit euch.
Krass, ne?
Wenn ihr eure Kinder, wenn ihr eure Kinder anguckt, die Kinder, die auf
es sind
Schule gehen,
es sind unsere sind Kinder. Kinder. Ja, ja.
Was gibt euch Hoffnung für die Zukunft? Eine lange Pause.
Ja, aber das ist eine ganz intensive Frage, über die ich nochmal nachdenken muss.
Das ist so viel im Kopf.
Das gibt uns Hoffnung für die Zukunft.
Oder was?
Die Freude
an diesen Kindern
diese Freude, mit der die hier sind, das Lachen, aber auch die Geschwindigkeit, wie schnell so ein Streit entstehen kann, aber wie schnell das dann auch geklärt ist. So, pump, und dann geht man weiter und spielt wieder zusammen.
Und wenn ich Entschuldigung, ich wollte dich nicht.
Ja, mach weiter.
Ich sage, wenn ich unser erstes Jahr, die Kinder von unserem ersten Jahr angucke, es ist genauso, wie wir das wollten. Es ist genauso, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir uns das erhofft haben. Die Kinder sind hier gerne, sind glücklich. Die Eltern sind auch glücklich. Und das ist uns genauso wichtig, weil wir ja ganz viel Zeit mit den Eltern auch verbringen. Und die Kinder gehen auch nach Hause. Und so ein Dreiecksgefüge. Und die Eltern sind in diesem Jahr, in dem zweiten Jahr, noch mutiger geworden. Also wir werden angewählt, die Eltern schenken uns das Vertrauen, dass es weitergeht. Sie wollen ihre Kinder bei uns anmelden und das ist das größte Kompliment, was wir eigentlich bekommen können. Also unsere jetzigen Eltern machen gute Werbung für uns und das würden sie nicht tun, wenn sie unzufrieden wären.
Und wir sehen das Wachsen der Kinder. Ich glaube, das ist einfach, also dieses Privileg zu haben, Kinder beim Wachsen zuschauen zu können und zu sehen, auch die Veränderung zu sehen bei einigen, dass wir ganz klein hierher gekommen sind und auf einmal immer größer werden und selbstbewusster werden und reifer werden. Ja, reifer passt auch. Mhm. Das ist einfach wunderschön.
Wir haben so ein Ritual bei uns zum Ende des Schuljahres, wir haben uns das gerade gemacht, das nennt sich 5,5 Minuten Sekundenglück. Da treffen wir uns im Team und schreiben unser persönliches Sekundenglück des Jahres auf einen Zettel und dann erzählen wir uns das rum und schmeißen das in eine Schatztruhe. Und die Schatztruhe wird sich im Laufe der Jahre füllen. Und ganz oft sind es so Momente, wo wir dann sagen, dass der schönste Moment war, als Fritz das erste Wort gelesen hat und so. Und das sind so Momente, wo man am liebsten weinen möchte. Und da merkt man wieder, um den Kreis zu schließen, dass wir da sehr mit dem Herzen da sind und uns die Kinder kommen zuerst. Also wir denken von den Kindern und darum herum bauen wir uns.
Und ein schönes Beispiel dafür, dass es halt wirklich diese kleinen Momente sind, wie genau. So oft im Leben, die dann wirklich auch zählen.
Mhm.
Michael, hast du noch was?
Ja, wir haben, was passt ja auch dazu, gehört, dass ihr auch, weiß nicht, ob es in jeder Klasse ist oder in jeder Lerngruppe, so einen Wochenbericht macht, wo die Kinder dann quasi aufschreiben, was sie in der Woche bewegt hat. Und das finde ich auch großartig. Oder ist das Wochenbericht oder Tagesbericht?
Was Wochenbericht.
Wochenbericht, ja.
Genau, das ist dadurch, dass die Kinder keine klassischen oder wenig klassische Arbeitshefte haben und auch keine Hausaufgaben zu Hause haben. Und Kinder ja sowieso dazu neigen, es, oder viele es nicht so sinnvoll zu finden, zu Hause so viel von der Schule zu erzählen, weil das war ja.
Wie war das?
Zu Hause.
Geht so.
Ja, ja Gott, was soll man so mal alles erzählen, was man erlebt hat?
Gut.
Und das war so, das haben wir schon in einer anderen Schule angefangen. Und wir wollen aber auch mitteilen, was war. Und wir können es aus unserer Sicht mit, wir können uns hinsetzen und aus Erwachsenensicht schreiben, was war. Aber viel schöner ist es, wenn die Kinder schreiben oder sagen, was war und das dann gesammelt an die Eltern geht. Das haben wir diese Woche erlebt.
Und die schreiben ja tatsächlich, wir schreiben das, was die, oder wir nicht, das sind in dem Fall unsere Lernbegleiterinnen, das, am Freitag sind wir beide nicht vor Ort da in der Lerngruppe, aber die schreiben ja wirklich das mit wortwörtlich, was die Kinder sagen. Und das kann auch mal sein, ich weiß nicht, so witzige Sachen, wo man dann eigentlich schmunzelt und denkt so, oh Gott, wollen wir das wirklich rausschicken? Ja, machen wir, weil den Kindern ist das wichtig, ja. Das Kind möchte das sagen.
Ja, das ist sehr schön.
Wie schön. Es gibt am Ende jeder Folge, darf ich eine Frage stellen, Michael hat gesagt, geht hier auch.
Mhm.
Wenn ihr heute 2026 noch einmal 20 Jahre alt wärt, welchen Rat würdet ihr euch geben?
Ich würde sagen, mach alles ganz genauso. Also ganz genauso. Ich würde, glaube ich, nichts ändern. Also ich finde, all diese Fehler, die ich vielleicht gemacht habe in den letzten 23 Jahren sind es ja jetzt. Ohne die wäre ich nicht so, wäre ich nicht da, wo ich heute wäre.
Der Rat, den ich würde einfach nur sagen, es ist wert. Es ist,
wow.
Es ist gut so.
Cool.
Vielen, vielen Dank. Das war eine wirklich wundervolle Stunde mit euch. Ich bin wirklich tief, tief beschenkt.
Vielen, vielen Dank.
Danke, dass ihr da wart. Also es ist fantastisch, dass ihr uns ausgewählt habt. Wir werden jetzt Buch lesen. Diverse Podcast-Folgen aufholen müssen. Also wir haben eine Menge Hausaufgaben, Birgit.
Ja.
Unsere heutigen Gäste waren Wiebke Lissenhopp und Birgit Glomp, Schulleitungsteam der im vergangenen Jahr neu gegründeten Grundschule Isestraße in Hamburg. Die beiden verfolgen ein Konzept, das sie aus ihrer früheren Schule bereits kannten, das aber für viele Eltern neu ist. Kinder haben keinen Frontalunterricht mehr und sitzen nicht an festen Plätzen, sondern jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo und in jahrgangsübergreifenden Compartments.
Mein Eindruck ist, dass Kinder hier wirklich lernen zu lernen. Nicht nur Wissen vermittelt bekommen, sondern echte Werkzeuge für den Umgang mit den Herausforderungen, mit denen sie sicherlich im Laufe ihres Lebens konfrontiert werden.
Nun ist unsere eigene Grundschulzeit ja schon ein bisschen her, meine knapp 40 Jahre.
Und meine über 50 Jahre und die meiner Söhne auch schon wieder 20 Jahre.
Ich fand meine eigene Grundschule in den 80er Jahren auch schon ziemlich schön. Und das wollen wir mal kurz klarstellen. Natürlich gibt es zig Grundschulen, die hervorragende Arbeit leisten und an denen engagierte LehrerInnen und SchulleiterInnen unterwegs sind. Wiebke und Birgit haben das im Gespräch ja auch unterstrichen.
Umso mehr hat es uns gefreut zu sehen, mit welcher Begeisterung die beiden das Konzept Grundschule im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein kleines bisschen neu denken und weiterentwickeln. Besonders hat mich beeindruckt, wie sehr diese beiden Pädagoginnen ihren Beruf leben und lieben und wie sie sich als Team verstehen, das seit Jahren miteinander wächst. Wir durften heute einen kleinen Eindruck des Schulalltags gewinnen und der Eindruck ist, die Kinder haben Freude, lernen gemeinsam und es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Und das, obwohl die Schule zum Teil noch eine Baustelle ist.
Hier wird Zukunft gestaltet und das ist schön zu sehen. Wiebke und Birgit haben sich als Schwerpunkte der Schule Demokratie und Digitalität, wie es im Bildungsbereich heißt, ausgesucht. Die Kinder sollen hier schon im Kleinen lernen, was zu einem Zusammenleben in einer Demokratie dazugehört. Und Digitalisierung wird als etwas vermittelt, das den Alltag der Kinder prägt und prägen wird, aber dies eben nicht um jeden Preis tun soll. Die Kinder lernen die Nutzung digitaler Medien innerhalb von Leitplanken. Und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.
Wir wissen noch nicht genau, was für eine Welt diese Kinder erwartet. Umso wichtiger ist es, dass sie im Grundschulalter eine stabile Basis mitbekommen und ein Gefühl dafür entwickeln dürfen, wer sie sind, wo ihre Stärken liegen und wie sie ihre Selbstwirksamkeit entdecken und entwickeln können. Unser Eindruck ist, dass es Wiebke, Birgit und ihrem Team ziemlich gut gelingt, Schule in diesem Sinne weiterzudenken, zu leben und zu interpretieren.
Und wir wünschen den beiden viel Erfolg. Das Gespräch mit Wiebke und Birgit hat uns beiden, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht.
Danke an unsere Gäste und an euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bei dieser heutigen Folge von HOPE-Punk und On the Way to New Work mit dabei wart. Danke auch an dich, liebe Maite, für die Idee.
Danke auch von mir. In jeder Folge von HOPE-Punk widme ich mich einer Idee oder Gästen, die auf irgendeine Art und Weise Hoffnung in ihrem Leben oder in ihrer Arbeit verkörpern.
Mein Name ist Michael Trautmann und ich frage mich seit mehr als 9 Jahren, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen.
Vielen Dank.